SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Bundesrat will mit der EU über die Zinsbesteuerung verhandeln. Das provisorische Mandat birgt politischen Zündstoff. Die Ostschweiz will in 14 Jahren die Landesausstellung ausrichten. Die Expo soll über die Schweiz hinaus wahrgenommen werden. US-Präsident Obama hieft Janet Yellen auf den Chefsessel der US-Notenbank. Sie soll Ben Bernanke beerben. 13 Uhr, Tagesgespräch.
Bayern ist auf der Suche nach den besten und klügsten Köpfen der Welt. Köpfen wie Ihnen.
Und sucht diese Köpfe in der Schweiz, bei den Deutschen in der Schweiz. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Mittag. Die EU setzt Druck auf. Sie will mehr Informationen über Bankguthaben von EU-Bürgern in der Schweiz. Und deshalb muss die Schweiz nun verhandeln. Der Bundesrat hat heute den Entwurf für ein Mandat verabschiedet. Allerdings stellt die Landesregierung Gegenforderungen. Dominik Meyer.
EU-Steuerkommissar Schemeta sprach in den letzten Monaten stets vom automatischen Informationsaustausch über Bankdaten. Das müsse es sein, auch mit der Schweiz. Doch so weit ist es noch nicht. Bei den aktuellen Verhandlungen, bei den geplanten Verhandlungen mit der EU, gehe es eben nicht um den automatischen Informationsaustausch, betonte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf heute in Bern.
Die EU hat als EU-Kommission gar kein Mandat, mit uns über einen automatischen Informationsaustausch zu diskutieren.
Es gehe stattdessen darum, bestehende Schlupflöcher im sogenannten Zinsbesteuerungsabkommen zwischen der EU und der Schweiz zu stopfen. Die genauen Verhandlungsinhalte hält der Bundesrat noch geheim, er präsentiert aber Gegenforderungen. Schweizer Banken dürften nicht diskriminiert werden, doch genau das droht in der EU. Ein Entwurf für eine neue Richtlinie sieht vor, dass Schweizer Banken künftig einen Sitz im betreffenden EU-Staat haben müssen, damit sie dort überhaupt tätig werden dürfen. Das sei ausgeschlossen, sagt die Finanzministerin.
Unser heutiger Zustand darf nicht verschlechtert werden, darauf arbeiten wir jetzt hin.
Der Bundesrat will seine EU-Verhandlungsstrategie jetzt mit den Außenpolitikern im Parlament und mit den Kantonen diskutieren. Wie gesagt, in diesen Verhandlungen bleibt der automatische Informationsaustausch ausgeklammert. Der automatische Informationsaustausch werde auf Ebene der OECD diskutiert, sagt Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Und dort wolle die Schweiz mitbestimmen.
Ja, unser Ziel ist es, mitzuarbeiten an der Entwicklung im OECD-Raum, aber zusammen mit den europäischen Staaten natürlich unsere Haltung einzubringen.
Und das werden entscheidende Verhandlungen werden für die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes.
Das war Dominik Meyer live aus dem Bundeshaus. Und wir ordnen das Mandat ein nach weiteren wichtigen Meldungen mit Damian Rast. Und in seiner ersten Meldung geht es auch um Steuern und Steuerflucht.
Bei der Finanzverwaltung des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sind im September 600 Selbstanzeigen eingegangen. Der Grund: Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz. Damit ist die Zahl der Selbstanzeigen seit Februar 2010 auf über 10.000 gestiegen, wie die Finanzverwaltung mitteilt. Die Zahlen zeigen, dass es richtig sei, den Druck auf Steuerhinterzieher aufrechtzuhalten, so der Finanzminister Nordrhein-Westfalens Walter Borjans. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die US-Forscher Martin Karples, Michael Levitt und Arja Warschall. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Sie werden für die Entwicklung von Modellen geehrt, mit denen sich komplexe chemische Systeme einfacher beschreiben lassen. Der Preis ist mit umgerechnet 1,1 Millionen Franken dotiert. Die Kantone St. Gallen, Thurgau und Appenzell-Ausserrhoden haben ihren Masterplan und Leitlinien zur Landesausstellung 2027 vorgestellt. Als nächster Schritt wird nächstes Jahr ein Konzeptwettbewerb durchgeführt. Ob 2027 in der Ostschweiz eine Landesausstellung durchgeführt wird, entscheidet der Bund. Der Bundesrat findet nicht, dass es in der Schweiz ein spezielles Gesetz für soziale Medien braucht. Grundsätzlich würden die bestehenden Vorschriften, wie das Datenschutzgesetz und das Zivilgesetzbuch, als Rechtsgrundlage genügen. Das hat der Bundesrat auf eine Anfrage aus dem Parlament geantwortet. In Luzern hat die Staatsanwaltschaft 26 Randalierer verurteilt, zu bedingten Geldstrafen und Bußen bis zu 4.600 Franken. Dies im Zusammenhang mit Ausschreitungen nach dem Fußballspiel Luzern-Zürich im März letzten Jahres. Die Behörden hatten im Internet mit Fotos nach den Hooligans gefahndet. Die Randalierer wurden unter anderem wegen Gewalt, Vermummung und Sachbeschädigung verurteilt. Für alle Verurteilten wurden zudem Rayon- und Stadionverbote ausgesprochen. Eine erwachsene Person in der Schweiz besitzt ein Vermögen von durchschnittlich 470.000 Franken. Das ist so viel wie sonst nirgendwo auf der Welt. Die Grossbank Credit Suisse hat die Pro-Kopf-Vermögen der einzelnen Länder berechnet und spricht bei der Schweiz von einem neuen Rekordwert. Weltweit beträgt das Durchschnittsvermögen pro Person gemäß der Berechnung nur ein Zehntel des Schweizer Durchschnitts, also gut 47.000 Franken. In Genf findet kommende Woche die nächste Verhandlungsrunde über das iranische Atomprogramm statt, wie das Außendepartement EDA mitgeteilt hat. Die Schweiz sei von der EU und Iran gebeten worden, das Treffen zu organisieren. Zu den Gesprächen werden am Dienstag und Mittwoch Vertreter Irans sowie der 5 UNO-Vetomächte und Deutschland erwartet. Die letzte Verhandlungsrunde zum iranischen Atomprogramm in der Schweiz liegt knapp 3 Jahre zurück. In Aserbaidschan hat die Präsidentenwahl begonnen. Zur Stimmabgabe sind rund 5 Millionen Personen aufgerufen. Zur Auswahl stehen 10 Kandidaten. Laut Beobachtern gilt aber die Wiederwahl von Präsident Aliyev als sicher. Die Präsidentenwahl wird vor Ort von internationalen Beobachtern verfolgt. Im Vorfeld hat unter anderem die EU kritisiert, der Wahlkampf verlaufe unfair. In der Türkei hat das Nationale Berufungsgericht die Urteile gegen ehemalige Generäle bestätigt. Sie hatten wegen eines Putschplanes gegen Präsident Erdogan lange Gefängnisstrafen erhalten. Mehr als 200 Angeklagte bleiben damit in Haft, unter ihnen die ehemaligen Kommandanten von Marine und Luftwaffe. Rund 60 weniger prominente Angeklagte wurden freigesprochen und aus der Haft entlassen, wie türkische Medien berichten. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Italiens Regierungschef Enrico Letta sind auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa mit Buhrufen empfangen worden. Einwohner und Menschenrechtler bezeichneten sie unter anderem als Mörder. Die Politiker wollten sich nach dem Flüchtlingsdrama von letzter Woche ein Bild von der prekären Lage machen. Vor Lampedusa haben Taucher die Bergungsarbeiten derweil wieder aufgenommen. Bisher wurden 289 Leichen geborgen.
12.38 Uhr, Rendezvous. Die Schweiz will mit der EU über die Zinsbesteuerung verhandeln. Wir fragen im Bundeshaus nach, was gibt's da alles zu verhandeln? Expo 27, wir möchten sie machen.
Eine Landesausstellung in der Ostschweiz, am Bodensee.
Wir fragen, wie weit man in der Ostschweiz schon ist mit dem Projekt. Dann schon wieder schlechte Noten für ein Informatikprojekt des Bundes. Zieht man nun endlich die Lehren daraus? Zurückhaltend, klug und schon bald die erste Chefin der amerikanischen Notenbank, Janet Yellen. Warum sie die Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort sei. Und die Richtigen am falschen Ort sind Deutsche in der Schweiz. Aus der Sicht Bayerns. Das Bundesland will seine Deutschen darum zurückwerben.
Bayerns Wirtschaft boomt, das Schul- und Bildungssystem ist stark, die Infrastruktur vorbildlich, die Technologie weltweit führend.
Ob das zieht, die Reportage noch vor eins. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.784 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.2308 gehandelt, der Dollar zu 90,97 Rappen. Das Wetter. Heute gibt es nochmals Hochnebel. Mit Nieselregen steigt die Temperatur auf 14 Grad. Außerhalb des Nebels ist es trotz Wolken oft sonnig bei bis zu 18 Grad. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und es gibt einzelne Schauer bei maximal 19 Grad.
Und nun also zum Stichwort Zinsbesteuerung Schweiz EU. Das Mandat steht also, unklar ist allerdings, worum es im Detail geht. Oliver Washington im Bundeshaus, Bundesrätin Wittmer-Schlumpf, wir haben das gehört, sagt ja, es gehe eben nicht um den automatischen Informationsaustausch. Kann man das so sagen? Stimmt das?
Ja, das können wir so nicht überprüfen, weil wir das Mandat eben der EU nicht schriftlich vor uns haben, im Gegensatz offensichtlich zur Bundesrätin. Ich erinnere einfach an die Aussage von Herrn Cemeta, das ist der zuständige EU-Steuerkommissar, als er im Juni in der Schweiz war und damals sagte er öffentlich vor den Medien, der AIA, also der automatische Informationsaustausch, liege auf dem Tisch auch mit der Schweiz. Hier gibt es also einen Widerspruch zwischen den Aussagen des Steuerkommissars und den Aussagen jetzt von Frau Wittmer-Schlumpf, wobei sich möglicherweise dieser Widerspruch schon rasch wieder auflöst, wenn wir uns eben vergegenwärtigen, was in den letzten Wochen alles gelaufen ist. Und unterdessen ist einfach völlig klar, dass eben der automatische Informationsaustausch zum globalen Standard wird. Auf Anfang 2015, gemäß G20 und die OECD, sind die nun daran, einen solchen Standard auszuarbeiten. Und es ist gut möglich, dass beide Seiten, einfach die Schweiz und die EU, nun darauf warten, wie dieser Standard aussehen wird. Und entsprechend hat dann eben dieser Standard auch Gültigkeit für das Verhältnis Schweiz-EU.
Das heißt, so oder so, der automatische Informationsaustausch auch mit der EU, der wird kommen?
Das ist unterdessen völlig klar, der wird kommen, auch zwischen der Schweiz und der EU. Und der Bundesrat hat das unterdessen auch akzeptiert. Das hat die Finanzministerin so zwar nicht explizit gesagt, aber sie hat vor den Medien gesagt, es lohne sich eben nicht, sich Entwicklungen entgegenzustellen, die es so oder so geben werde. Und da ziehe es der Bundesrat vor, bei den relevanten Arbeitsgruppen mit dabei zu sein, bei der OECD in Paris, um eben auch mitdiskutieren bei der Definition des neuen Standards. Also dieser wird kommen, auch im Verhältnis Schweiz-EU.
Dieses heute verabschiedete Mandat, das wird Widerstand geben innenpolitisch, das muss dem Bundesrat doch klar sein.
Das ist völlig klar, das weiß der Bundesrat auch, aber der Bundesrat dürfte wohl darauf vertrauen, dass auch die Bürgerlichen noch zur Einsicht kommen werden, wenn ich das so sagen darf. Denn erinnern wir uns, sogar die Banken wehren sich ja nicht mehr gegen den automatischen Informationsaustausch und das bereits seit einiger Zeit. Die Bürgerlichen brauchen offensichtlich einfach etwas länger, um diese Realität zu akzeptieren, aber ein Kampf gegen den automatischen Informationsaustausch, gegen diese internationale Entwicklung, dieser scheint tatsächlich zwecklos.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Oliver Washington, live aus dem Bundeshaus. Hören wir kurz 11 Jahre zurück.
Wir sind bereit, das Fest kann beginnen. Bienvenue an der Expo Pays des Trois Lacs.
Ja, so tönte es im Mai 2002 zur Eröffnung der letzten Landesausstellung der Schweiz in Neuenburg, Biel und Murten. Und nun soll der Anlass wieder stattfinden, 2027 in der Ostschweiz. Seit 3 Jahren planen die Kantone Thurgau, St. Gallen und Appenzell am Grossanlass. Und kurz vor Mittag haben die Regierungen die Eckpunkte nun vorgestellt. Philipp Gempeler, Sie waren für uns dabei bei dieser Präsentation. Ist heute Konkretes bekannt geworden?
Ja, die Ostschweizer Regierungen fordern nun vom Bund Unterstützung. Mit der Planung geht es schon länger mit großen Schritten voran. Eine Zusage fehlt bislang. Es gibt zwar keine anderen Bewerbungen. Die Gotthard-Region hat sich ja vor einiger Zeit zurückgezogen. Theoretisch könnten sich aber auch jetzt noch andere Regionen melden. Deshalb fordern die Kantone Thurgau, St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden nun ein klares Bekenntnis vom Bundesrat bis spätestens Anfang 2014. Damit verbunden ist auch mindestens 1 Milliarde Franken Bundesgelder für die Expo, welche die Kantone gerne zugesichert hätten.
1 Milliarde ist nicht wenig. Wie wollen denn die Kantone den Bundesrat und auch das Parlament von ihrem Projekt überzeugen?
Da gibt es sicher noch viel Arbeit für die Ostschweizer Regierungen, aber auch für die National- und Ständeräte. Die habe man eingespannt, um in Bern für die Expo Ostschweiz zu weibeln, hieß es heute Morgen. Dann will die Ostschweiz aber vor allem auch mit solider Vorarbeit punkten. So wird das Expo-Projekt nach jedem Zwischenschritt analysiert und es kann jederzeit auch die Notbremse gezogen werden. Dabei sollen aber bereits die Zwischenschritte einen Effekt bringen. Das Geld sei auch bei einem Nein nicht verloren, heißt es. Bislang wurde gemäß Regierungsaussagen rund 500.000 Franken investiert.
Wie diese Expo 2027 aussehen soll, ist ja noch nicht bekannt. Dafür haben die Verantwortlichen einen Ideenwettbewerb lanciert. Weiß man trotzdem schon mehr, in welche Richtung es gehen soll, da mit der Ausstellung?
Die Regierungen haben in den letzten Monaten mit einer Agentur Leitideen formuliert. Es ist klar, dass es in allen 3 beteiligten Kantonen Expo-Standorte geben wird und auch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Österreich, Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein ist angedacht. Zentral sei aber die Nachhaltigkeit, dass die Expo auch nach ihrer Austragung eine Wirkung hat und ebenso wichtig sei, dass kein Defizit entstehe. Die Verantwortlichen haben zu diesem Zweck auch die Expo 02 im Berner Seeland analysiert, um Lehren daraus zu ziehen.
Es gibt also noch einiges zu tun bis zur Expo 2027. Live aus Horn im Thurgau war das Philipp Gempele. Und Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie hören das Rendezvous. Schon wieder Probleme bei einem Informatikprojekt des Bundes. Die Straßendatenbank Mistra wird mehr als doppelt so viel kosten wie geplant, weit über 100 Millionen Franken. Das hat die eidgenössische Finanzkontrolle festgestellt und kritisiert das Bundesamt für Straßen. Das ohnehin schon große Projekt sei laufend weiter ausgebaut worden und das ohne genügende Kontrolle. Max Ackermann.
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Straßensanierung? Wo geschehen die meisten Unfälle? In welchem Zustand sind Tunnels, Brücken oder Wanderwege? Solche Fragen soll die Datenbank Mistra beantworten helfen. Allerdings zu einem massiv höheren Preis als ursprünglich erwartet. Weit über 100 Millionen Franken wird das Informatikprojekt dereinst kosten. Vorgesehen waren weniger als die Hälfte, nur 45 Millionen. Brigitte Christ, Leiterin der Informatikrevision bei der eidgenössischen Finanzkontrolle, kritisiert vor allem den starken und unkontrollierten Ausbau des Projektes während der Entwicklungsphase.
Das also im Laufe der Jahre sehr stark gewachsen, sich sehr stark diversifiziert hat und doch von einem ursprünglich sehr klaren Projektauftrag mittlerweile zu einem sehr umfangreichen Projektportfolio angewachsen ist.
Mistra umfasst jetzt 19 statt ursprünglich 12 Teilprojekte und die ursprünglich festgelegten Prioritäten seien stark verschoben worden.
Sodass mittlerweile das Ganze also doch sehr schwer nachvollziehbar gewachsen ist und demzufolge auch die Überwachung von diesem Projekt sehr, sehr, sehr undurchsichtig und schwer geworden ist.
Eine starke Ausweitung eines Projektes ohne klaren Auftrag, ohne genügende Kontrolle und dann eine massive Verteuerung. Das sind happige Vorwürfe von Finanzkontrolleurin Brigitte Christ. Da würden Grundkompetenzen eines Amtes angesprochen.
Und deswegen ist es auch der Schwerpunkt, den wir in unseren Empfehlungen gesetzt haben, genau diese Grundinfrastruktur jetzt auch wieder aufrecht zu oder zu verbessern und zu stärken, damit das dann bei diesem Projekt, aber eben auch bei anderen Projekten dann deutlich besser laufen sollte, ja.
Beim ASTRA, dem Bundesamt für Straßen, gibt man sich einsichtig. Guido Bielmann, Mediensprecher im ASTRA, betont denn auch, dass Verbesserungen bereits eingeleitet worden seien.
Beim Controlling, da lassen wir uns eine Kritik gefallen. Aber es ist so, dass wir schon im Frühjahr, im Februar, ein Kontrollsystem, ein Finanzcontrolling besser installiert und aufgegleist haben. Und dass eben das, auch das Investitionscontrolling eine Weisung erhalten hat und auch das Projektportfolio-Management verbessert worden ist.
Wenn aber der Gesetzgeber neue Aufträge verlange, mache das halt ein Projekt zwangsläufig teurer.
Zum Beispiel das ganze Modul Unfalldaten. Und wir wissen alle, die täglich mit Informatik arbeiten, wie sich die Informatik schnell entwickelt. Man musste in diesem System eben auch diese Entwicklungen und Updates und Erneuerungen mit einbeziehen. Und das brachte es auch dazu, zusätzlich, dass eine Kostensteigerung erfolgt ist.
Beide Punkte bestätigt Finanzkontrolleurin Brigitta Christ. Den größeren Kosten stünde ein erhöhter Nutzen von Mistra gegenüber und Informatikprojekte seien tatsächlich besonders heikel zu planen und zu berechnen.
Das ist nicht nur in der Bundesverwaltung so, das ist ja fast schon beruhigend, ne? Also man weiß aus großen Studien, internationalen Studien, dass zum Beispiel Informatikprojekte mit einer fünfmal höheren Wahrscheinlichkeit scheitern als Bauprojekte zum Beispiel, ne? Das liegt einfach daran, wenn Sie ein Haus bauen, wissen Sie, was Sie haben wollen. Wenn Sie ein System bauen, dann ist es erstmal etwas, was nicht greifbar ist.
Umso wichtiger aber sei es, klare Aufträge zu formulieren und die Ausführung dann eng zu kontrollieren. Da sei noch sehr viel Verbesserungspotenzial da, im ASTRA und in der ganzen Bundesverwaltung.
Erstmals in ihrer 100-jährigen Geschichte soll also eine Frau die US-Notenbank führen. Janet Yellen, 67 Jahre alt. Es ist der wohl wichtigste wirtschaftspolitische Posten, den Präsident Obama in seiner zweiten Amtszeit noch zu besetzen hat. Grund für uns, diese Nomination etwas genauer anzuschauen. Wir machen das mit Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer, der nun bei mir im Studio ist. Thomas Oberer, zum Einstieg die Frage aller Fragen. Wer ist diese Janet Yellen?
Janet Yellen ist Ökonomin durch und durch. Ihre Liebe, ihre Leidenschaft gehöre der Wirtschaftswissenschaft, hat sie einmal gesagt. Zudem betont Jelen, wenn sie bei uns zu Hause am Tisch sitzen, dann wird dort über Ökonomie geredet und nichts anderes. Jelen war nicht nur wirtschaftliche Chefberaterin von Bill Clinton, sondern auch Professorin an der Universität Berkeley. Kommt hinzu, ihr Mann Robert Akerlof hat den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens in der Mensa der US-Notenbank FED. Ja, und Jelens Sohn, der ist, wen wundert's, ebenfalls Wirtschaftsprofessor, und zwar in England. Es bleibt also in der Familie.
Im Moment betreibt die US-Notenbank unter Ben Bernanke ja eine expansive Geldpolitik. Man bedient den Geldhahn großzügig. Geht das unter Jelen nun so weiter?
Das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Yellen steht für Kontinuität. Sie ist ja auch eine der Architekten des ultralockeren Kurses der FED. Als Vizepräsidentin der US-Notenbank hat sie in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die FED die Märkte mit billigem Geld überschwemmte. Zudem hat die Arbeitsmarktspezialistin Yellen eines in den letzten Jahren immer wieder gepredigt, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das müsse im Zentrum stehen. Jobs schaffen, das ist ihr wichtiger als der Kampf gegen die Teuerung, gegen die Inflation. Damit gilt sie innerhalb der US-Notenbank als geldpolitische Taube, und zwar noch stärker als ihr aktueller Chef Ben Bernanke. Das heißt, die FED wird unter Yellen eher noch vorsichtiger aus der lockeren Geldpolitik aussteigen.
Nun ist ja die Arbeit eines Notenbankchefs, einer Notenbankchefin, diffizil. Sie kann, wie im Fall der USA, die Weltwirtschaft beeinflussen. Welches ist nun Yellens größte Herausforderung?
Ja, ihre größte Herausforderung ist herauszufinden, wie lange die amerikanische Wirtschaft noch die Unterstützung der Notenbank braucht. Sie muss rechtzeitig den Fuß vom Gas nehmen, um eben Blasen auf den Märkten zu verhindern. Sie darf das aber eben nicht zu früh oder zu abrupt machen, um eben einen Aufschwung nicht gleich wieder abzuwürgen. Hier die Balance zu finden, den richtigen Zeitpunkt, das ist schwierig, das ist heikel. Kommt dazu, dass alles, was die US-Notenbank tut, immer auch weltweite Auswirkungen hat. Der Dollar als Leitwährung ist überall präsent. Kommt er in Schwierigkeiten, kommen die USA in Probleme, kann das andere Währungen und die Finanzmärkte nach unten reißen.
Thomas Oberer, wie wurde die Nomination Yellens eigentlich heute aufgenommen?
Ja, am besten zitiere ich hier eine Anlagemanagerin aus den USA, die hat heute gesagt, zum Glück ist es Yellen, die unter den gegenwärtigen Umständen nominiert wird. Damit meint sie, dass die Wahl Yellens angesichts der aktuellen Probleme um das US-Budget und die Schuldenobergrenze für die nervösen Märkte wichtig sei. Ein Kurswechsel bei der Notenbank, das wäre im Moment Gift für alle Anleger. Die Börsen sind denn heute auch erleichtert. Sie gehen eben davon aus, dass eine geldpolitische Drosselung, ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik unter Yellen frühestens im nächsten März beginnen wird.
Ganz auf dem Chefsessel sitzt Yellen ja noch nicht. Der US-Senat muss die Nomination noch bestätigen. Geht das flott durch dort?
Ob das flott durchgeht oder nicht, das ist im Moment noch offen. Vor allem, da ja im Moment zwischen den Demokraten und den Republikanern dieses politische Powerplay um das Budget im Gang ist. Trotzdem werden Yellen gute Chancen eingeräumt. Die Demokraten haben im Senat die Mehrheit. Stimmen Sie geschlossen für Yellen, ist sie gewählt.
Vielen Dank für Ihre Informationen, Thomas Oberer. Sie haben die Chemie in den Cyberspace gebracht, die drei Forscher, die den diesjährigen Nobelpreis für Chemie bekommen haben. Dank ihrer Forschung wurden Computerprogramme gestaltet und mit den Computerprogrammen wiederum lassen sich chemische Prozesse besser verstehen und auch voraussagen. Warum, weiß unser Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
In der Chemie gibt es jene, die Experimente machen, mit Reagenzgläsern hantieren und chemische Reaktionen im Labor beobachten. Doch weil diese Reaktionen oft sehr schnell vor sich gehen und also fast nicht zu fassen sind, braucht es auch die theoretischen Chemiker, die die Reaktionen am Computer modellieren, quasi in Zeitlupe nachzeichnen. Denn in der Theorie könne man alles kontrollieren, erklärt Gunnar Karlström, Mitglied des Nobelpreiskomitees für Chemie.
Theory controls time, theory controls everything.
Theoretiker haben nun also mit Martin Karples, Michael Levitt und Arié Warshall den Nobelpreis erhalten. Sie haben ihn dafür erhalten, dass sie zusätzlich noch einen Graben zugeschüttet haben, der innerhalb der Gruppe der theoretischen Chemiker verlief. Zwischen jenen theoretischen Chemikern, die mit der sehr genauen Quantentheorie arbeiten, die allerdings Unmengen an Computerrechenleistung voraussetzt, und jenen theoretischen Chemikern, die mit der robusteren, aber weniger neuen, weniger genauen klassischen Mechanik arbeiten. Die drei Preisträger hätten erreicht, dass sich die beiden Lager die Hand reichten, sagte der Chemiker Sven Lidin an der Nobelpreisverkündung.
They have provided that secret handshake.
Die Modelle, die damit möglich werden, machten Experimente zum Teil gar überflüssig. Zum Beispiel Tierversuche beim Testen von Medikamenten, sagte Gunnar Karlström.
Can we solve these problems in the computer? Then we don't need to do any experiments on rats or monkeys or whatever. Maybe. At least couldn't do fewer.
Vielleicht zumindest. Auch einer der Nobelpreisträger selber, Ariel Warshall, verweist auf die Anweisung, an die Anwendung seiner Forschung für die Medikamente genauso wichtig sei, aber seine persönliche Neugierde gewesen.
And then you could use it, for example, to design drugs or just, like in my case, to satisfy your curiosity.
Sagt der frischgebackene Nobelpreisträger für Chemie.
Das ist ein Beitrag von Pascal Bieber. Und vor 13 Uhr noch das da. Gestern Abend in Zürich hieß es zurück nach Bayern. Die Regierung des deutschen Bundeslandes hat eine Rückkehrkampagne vorgestellt, um Deutsche aus der Schweiz nach Bayern zu locken. Elmar Plotzer als Schweizer mischte sich unter die Deutschen.
Bayern, das Bundesland mit der höchsten wirtschaftlichen Attraktivität und Innovationskraft. Mit der niedrigsten Arbeitslosenquote, sicheren Jobs und hervorragenden Perspektiven.
Das Werbevideo strotzt vor bayerischem Selbstbewusstsein. Und die Botschaft ist klar.
Bayern ist auf der Suche nach den besten und klügsten Köpfen der Welt. Köpfen wie Ihnen.
Denn seit die Wirtschaft wieder läuft, fehlen in Bayern wie auch in anderen Teilen Deutschlands hochqualifizierte Fachkräfte. Das Thema gab gestern Abend an der Veranstaltung in Zürich viel zu reden. Vertreter der bayerischen Regierung versprachen Deutschen, die in der Schweiz leben, Unterstützung, wenn sie nach Bayern kommen. Man vermittle ihnen Kontakte zu Unternehmen und man wolle mithelfen, dass sich die ganze Familie in Bayern wohlfühle, erklärt Kerstin Dübner-Tschi, die für das Rückkehrprogramm verantwortlich ist.
In diesem Bereich unterstützen wir beispielsweise auch bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen, bei administrativen Fragen, alles, was sozusagen sich im Kontext einer Relocation als Herausforderung stellt.
Das Interesse an der gestrigen Veranstaltung war groß. Es kamen fast 100 Deutsche. Allerdings, nicht alle haben wirklich die Absicht, nach Bayern zu gehen. Manch einer kam aus anderen Motiven an die Veranstaltung.
Reine Neugier. Ich bin ursprünglich aus Bayern, eine reine Neugier, was der bayerische Staat hier so weit veranstaltet. Ja.
Mich zu informieren, das war mein Interesse. Ganz einfach. Ich bin erst seit 1,5 Jahren hier und habe jetzt also ad hoc keine Pläne, hier zu gehen.
Und im Gespräch zeigt sich auch, vielen Deutschen gefällt es in der Schweiz. Die Wirtschaft läuft hierzulande, die Lebensqualität ist hoch.
Beruflich gibt es in Zürich, wenn man hier bleiben möchte, viele, viele spannende Herausforderungen und Möglichkeiten. Im Moment bin ich wunderbar zufrieden.
Also vom Freizeitwert her, von der Landschaft her, von der Umgebung her, hervorragend.
Ob da die Lockrufe der bayerischen Regierung ankommen, Zweifel wurden geäußert.
Ich denke, es ist wahrscheinlich auch schwer für die Initiative, wirklich aus der Schweiz Fachkräfte abzuwerben, ja, von den ganzen Rahmenbedingungen, die man hier hat. Ja.
Aber trotzdem, für viele war das gestern eine interessante Veranstaltung. Und sie gewannen den Eindruck, bei Return to Bavaria handle es sich um ein seriöses Programm.
Ich fand das doch sehr beeindruckend. Also das Netzwerk, das präsentiert wurde, ist offensichtlich sehr, sehr, sehr umfassend.
Dazu gehören schließlich auch Siemens, BMW und Adidas. Bayerisch war gestern Abend auch das Essen. An der Veranstaltung gab es Weißwürste und Brezel. Bei einigen kamen wohl Heimatgefühle auf. Und tatsächlich gibt es solche, die zurückkehren wollen.
Der Abend war für mich eine Basis zu legen, weil ich habe schon seit Längerem geplant, wieder nach Bayern zurückzugehen. Und hier jetzt mal den ersten Schritt zu machen, war sehr gut.
Es sind vor allem persönliche Gründe, die den jungen Mann zur Rückkehr bewegen. Denn in Bayern habe er die Familie und viele Freunde. Zwar habe ihm einiges in der Schweiz gefallen. Er habe eine super Ausbildung erhalten, die beruflichen Möglichkeiten seien sehr gut. Allerdings liege ihm die hiesige Mentalität nicht so. Er nehme die Schweizer häufig als verschlossen wahr.
Es ist sehr schwer für einen Ausländer, hier Kontakte zu knüpfen. Bis man zum Beispiel mit einer Nachbarsfamilie öfters zusammensitzt und einen netten Abend genießt, da dauert das länger über Jahre und das ist, was die manchen hier nicht machen wollen. Wenn ich in München bin, dann lerne ich an einem Abend 5 nette Leute kennen und dann habe ich es mit denen lustig und treffe mich am nächsten Woche nochmal mit denen. Das braucht hier sehr viel Zeit und Geduld in der Schweiz.
Wie erfolgreich die gestrige Veranstaltung für die bayerische Regierung war, ist schwierig abzuschätzen. Klar ist aber, das Werben um hochqualifizierte Berufsleute geht weiter.
Und wir bleiben beim Thema. Gleich bei uns Monika Wilhelm. Sie steht hinter der Initiative «Zurück nach Bayern». Was sie zu sagen hat, hören wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags heute mit Damian Rast.
Der Bundesrat macht vorwärts mit seiner neuen Strategie für den Schweizer Finanzplatz. Er hat bekannt gegeben, dass er das Amtshilfeübereinkommen der OECD und des Europarats unterzeichnen werde. Darin sind internationale Standards in Steuerfragen festgelegt. Auch der automatische Informationsaustausch sei als Option im Übereinkommen vorgesehen. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die US-Forscher Martin Karplus, Michael Levitt und Arya Varshall. Sie werden für die Entwicklung von Modellen geehrt, mit denen sich komplexe chemische Systeme einfacher beschreiben lassen. Die Kantone St. Gallen, Thurgau und Appenzell-Ausserrhoden haben ihren Masterplan und Leitlinien zur Landesausstellung 2027 vorgestellt. Ob 2027 in der Ostschweiz eine Landesausstellung durchgeführt wird, entscheidet der Bund.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.